Deutschlandfunk. Der Tag.
Wie steht Europa? Wie stehen die Länder der Europäischen Union zu China? Nicht ganz einfach zu sagen.
Feinde sind die Chinesen nicht, Freunde auch nicht, Komplizen auch nicht. Das sind Rivalen und Wettbewerber.
So Anfang der Woche der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Deutschlandfunk-Interview. Rivalen und Wettbewerber völlig unbestreitbar. Genauso wenig wie die Tatsache, dass die wirtschaftlichen Verflechtungen intensivst sind. China für deutsche und europäische Unternehmen ein immens wichtiger Markt ist. Und genauso wenig bestreitbar sind die andauernden Menschenrechtsverletzungen im autoritär geführten China mit Xi Jinping an der Staatsspitze, der seine Macht gerade zementiert. Hat. Ihn haben der französische Präsident Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute in Peking getroffen. Thema natürlich auch der russische Krieg gegen die Ukraine. Damit starten wir gleich. Und wir sprechen über eine Entwicklung, die vielleicht ganz am Ende dieser verzweifelten Mutter im Jemen helfen könnte.
Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Betten, Decken. Wir sind so schwach. Ich bin eine Witwe mit 5 Kindern. Nur Gott weiß, wie schwer unser Leben ist.
Saudi-Arabien und der Iran, die beiden Erzfeinde, sind jetzt auf Annäherungskurs. Über einen Handshake, der nicht weniger als eine völlige Neuordnung in Nahost zur Folge haben könnte, sprechen wir heute im zweiten Teil. Das ist der Tag am 6. April 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi. So, wir machen das jetzt mal schön der Reihe nach. Am Morgen war erstmal der französische Präsident Macron dran. Er hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping als erster getroffen. Dann gab es mittags eine Pressekonferenz der beiden. Macron hofft ja auf chinesischen Druck auf Russland für ein Ende der Ukraine-Invasion. Und dazu passend hat er, bei allen Unterschieden, um die natürlich auch alle wissen, heute Gemeinsamkeiten betont.
Je pense que la Chine et la France en tant que membres permanents du Conseil de sécurité puissent se doter compte tenu de leur histoire, de leur amour de l'indépendance.
Beide Länder haben einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Beide Länder lieben die Unabhängigkeit, so Emmanuel Macron vorhin. Und dann das Treffen in Dreierrunde. Macron, Xi und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Und bei deren Auftritt danach dann erstmal eine Panne.
So, wir haben noch ein paar Probleme, einen Ton zu bekommen aus Peking. Auch wir sehen Ursula von der Leyen zwar schon reden, hören sie aber noch nicht reden.
Better.
Better, sagt sie. Good. Und jetzt haben wir offenbar Ton.
Again, I wanted to debrief you on a very comprehensive.
Ich möchte Ihnen berichten über einen sehr umfassenden Tag hochrangiger Diskussionen hier in Peking. Ich habe mich mit Präsident Xi getroffen.
Passt ein bisschen zur Gesamtdramaturgie. Von der Leyen war es ja, die schon vor der Reise China stärker in die Pflicht zu nehmen versucht hat. Auch jetzt in Peking eher als Mahnerin aufgetreten ist, China vor einem Angriff in Taiwan gewarnt hat und auch Patentverstöße in China als massives Problem bezeichnet hat. Das alles hat für uns Astrid Freieisen beobachtet. Ich konnte vorhin zu ihr schalten und habe sie als erstes gefragt, wie wichtig der Besuch denn für Xi jetzt war.
Diese Begegnung ist ziemlich wichtig für Xi Jinping. Man darf nicht vergessen, dass es Xi immer darum geht, seine große Rolle im globalen Gefüge zu demonstrieren, also eine Weltmacht zu werden. Und dazu gehört natürlich auch, als positive Weltmacht wahrgenommen zu werden. Wenn er nun durch diesen Besuch und vor allem durch sein gemeinsames Auftreten mit Emmanuel Macron, mit diesem Friedensappell auf einmal als Friedensstifter wahrgenommen wird, ist das natürlich genau das, was er gerne hätte. Von daher ist diese Sache sicherlich für ihn sehr positiv zu bewerten.
Und wer braucht wen da jetzt dringender?
Ja, also Xi Jinping braucht Macron auf lange Sicht sicherlich dringender, weil er als positive Macht wahrgenommen werden möchte und natürlich auch etwas positiver als die USA. Er will die USA als Nummer 1 in der Welt ja zum 100. Gründungstag der Volksrepublik im Jahr 2049 ablösen. Da ist noch sehr viel Weg zurückzulegen. Kurzfristig brauchen aber auch die Europäer Xi Jinping sehr, sehr stark, weil sie natürlich wollen, dass der Krieg in Europa ein Ende findet und sie setzen ihre Hoffnung auf Xi, der ja mit Putin eine sogenannte unauflösliche Freundschaft geschlossen hat. Sie hoffen, dass Xi auf Putin einwirken kann, aber bis jetzt gibt es da überhaupt gar keine Anzeichen, dass Xi so etwas tun könnte. Und auch die Erklärung, die wir jetzt aus Peking hören, die deutet nicht darauf hin, dass sich irgendwas daran ändern wird.
Jetzt haben Macron und von der Leyen vor der Reise ja sehr unterschiedliche Akzente gesetzt. Ist das so eine Aufteilung, so im Sinne von Good Cop, Bad Cop? Macron, der eher den Schulterschluss oder auch die Gemeinsamkeiten betont und von der Leyen, die eher diejenige ist, die Forderungen stellt und harscher auch formuliert?
Vielleicht war es tatsächlich so geplant, aber irgendwie sind sie von Anfang an nicht so wirklich als Duo aufgetreten. Das beginnt schon mit der Anreise. Macron, großer Pomp, Staatsmaschine, militärische Ehren und so weiter. Und dann ja Ursula von der Leyen, Linienflug, eher so low-level, nicht sonderlich groß aufgetrumpft. Das hat sich jetzt fortgesetzt. Macron und Xi Jinping, die haben heute die Schlagzeilen beherrscht, während das, was Ursula von der Leyen vielleicht ebenfalls ja erreicht hat, ist bis jetzt unter den Teppich gekehrt worden. Und das ist natürlich für Europa insgesamt kein gutes Signal, weil wenn man nicht als Block gegenüber China auftritt, dann hat man eine schlechte Chance.
War das denn bewusst so geplant? Ist das so eine Art chinesische Dramaturgie auch, dass man sagt, hier der wichtige Macron auch mit seiner Wirtschaftsdelegation und dann die EU unter ferner liefen? Also denken Sie, das ist Konzept gewesen auch in Peking?
Also von chinesischer Seite wahrscheinlich schon, weil man hat natürlich die positiven Schlagzeilen auf seiner Seite. Man hat große Deals abgeschlossen. Airbus will extrem verstärken in China. Man hat Macron, der mit Xi den Schulterschluss sucht, während die kritische von der Leyen, von der man ja weiß, dass sie wahrscheinlich von ihren kritischen Positionen auch jetzt nicht abrücken wird. Ja, die findet praktisch gar nicht statt. Das ist sicherlich von den Chinesen so geplant gewesen und die Europäer haben es nicht verstanden, dem Einhalt zu gebieten und anders aufzutreten. Das ist aus europäischer Sicht jetzt keine gute Sache.
Gehen wir inhaltlich nochmal zu einem der wichtigsten Punkte. Die Frage, wie steht China zu Russland, zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine? Da sieht Macron Peking ja als Schlüsselplayer. Hat sich das heute durch den Tag gezogen? Gibt es da Antworten?
Ja, Macron mag es so sehen, aber wenn man vergleicht, was in diesem Positionspapier steht, das die Chinesen im Februar veröffentlicht haben und was jetzt gesagt wurde, da ist da keine sonderlich große Abweichung zu sehen. Also da geht nichts darüber hinaus, über das, was wir ohnehin schon wissen. Es gibt keine Lösung, die jetzt Xi Jinping angekündigt hat, die wirklich weiterführen könnte. Und man hört ja bereits aus Moskau, dass Putin total ablehnt, dass jetzt sich was tut durch China. Von daher glaube ich nicht, dass da irgendwas Neues jetzt in Gang gekommen ist.
Was ist mit dem Thema Waffenlieferung? Das wird aus westlicher Sicht als große Gefahr, als große Bedrohung gesehen, dass China anfängt, jetzt abgesehen von diesen sogenannten Dual-Use-Gütern, also Gütern, die sozusagen beiderlei Verwendung kennen, einmal die zivile und dann die militärische. Wie groß ist die Sorge, wie realistisch ist es, dass Peking anfängt, echte Waffen zu liefern?
Es ist durchaus nicht auszuschließen. Allerdings wäre das schon ein großer Schritt weg von dieser Rolle, die Peking jetzt einnehmen will. Ich vermute, das wird sich Peking dann doch nicht trauen, weil es ist ja noch sehr weit entfernt von dieser Rolle, stärker zu sein als die USA. Und wenn jetzt Peking Waffen liefert, dann würde das sehr schnell bemerkt werden. Das würde zu einem großen Skandal führen und Peking diplomatisch sehr schaden. Ich denke, das wird erstmal nicht passieren und hoffe auch, dass es wirklich nicht passiert.
Eine der Lehren aus der russischen Invasion könnte ja sein, sich jetzt gegenüber China resilienter aufzustellen, unabhängiger zu machen. Für den Tag zum Beispiel, der ja kommen könnte, an dem China Taiwan angreift. Da hat mir neulich eine Fachfrau in Taipei gesagt, dass es keine Frage des Ob ist, also dieses Angriffs, sondern eher eine Frage des Wann. Sehen Sie das auch so?
Ich sehe das leider auch so, ja. Weil die Drohungen gegenüber Taiwan einfach immer stärker werden. Auch heute wird gemeldet, dass ein chinesischer Flugzeugträger südöstliche Gewässer von Taiwan ja durchquert hat. Das sind natürlich Signale, die überhaupt nicht friedlich sind. Ich denke auch, dass es so kommen wird, dass China irgendetwas unternimmt, um Taiwan gewaltsam in sein Territorium einzugliedern. Peking behauptet ja, Taiwan würde ohnehin dazugehören. Und ist die Frage, ob das tatsächlich ein heißer Krieg ist, wo wirklich gekämpft wird, oder ob es eine Blockade gibt, die jetzt auf die Wirtschaft gesehen ähnlich schädlich wäre. Da würden möglicherweise keine Produktionsstätten zerstört, aber die Lieferketten würden derart unterbrochen, dass die Weltwirtschaft möglicherweise zum Stehen kommen würde. Das ist eine große Gefahr. Und es gibt tatsächlich auch in den USA schon Planspiele, dass sowas passieren könnte. Ich denke, da wird es Vorbereitungen geben, das zumindest sehr, sehr lange herauszuzögern. Aber nächstes Jahr wird in Taiwan gewählt. Je nachdem, wie die Wahl dort ausgeht, könnte sich die Lage verschlechtern.
Und welche Konsequenzen könnte Europa dann ziehen, wenn es darum geht, ja die Entflechtung zu starten? In welchen Bereichen könnte das losgehen, die vielleicht Europa nicht so ganz schmerzen und China aber nicht so ganz ultimativ vor den Kopf stoßen?
Ja, sehr schwierig. Natürlich beim Bereich Konsumgüter, das ist möglicherweise noch am leichtesten möglich. Also Alltagsgegenstände, möglicherweise könnte man das woanders herstellen. Aber wenn man zum Beispiel sieht, die wichtigen seltenen Erden, die in sehr, sehr vielen technologischen Gerätschaften ja das Herz bilden, ohne die, die nicht laufen würden, da hat China ja quasi ein Monopol in der Welt. Das ist schon mal sehr, sehr schwierig. Ähnlich groß ist der Einfluss von China auf Batterien, Batterieherstellung. Da hat China auch eine Vormachtstellung. Europa und auch andere Zonen der Welt versuchen da gerade was auf.
So, und da war dann die Leitung weg zu Astrid Freieisen, die heute einen wirklich mega eng getakteten Nachmittag hat. In 10-Minuten-Slots geht das. Habe ich jetzt mal ausgereizt, soweit es ging. Wir bleiben jetzt rein geografisch noch mal kurz in China, wollen aber in eine ganz andere Region jetzt drüber zoomen. In Peking haben sich heute zwei Außenminister die Hände geschüttelt. Der iranische und der saudi-arabische. Und das war das erste Treffen dieser Art seit vielen Jahren. Die beiden Länder wollen jetzt nach langer Eiszeit wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen. Dazu habe ich mir Moritz Behrendt in die Leitung geholt. Er publiziert schon lange über die Region, ist aktuell unser Korrespondent in Kairo. Hallo.
Hallo.
Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass das eine große Geschichte ist. Warum?
Ja, das ist ja schon lustig. Was passiert ist, ist erstmal ja noch gar nicht groß. Du hattest es gesagt, zwei Männer geben sich die Hand und sie vereinbaren, dass in den nächsten zwei Monaten ein saudischer Botschafter in Teheran stationiert wird, ein iranischer Botschafter in Riad. Aber beide Länder, die sind seit Jahrzehnten die großen Rivalen in der Region des Nahen und Mittleren Ostens, wenn es um den Einfluss in allen möglichen Ländern geht. Und da lässt so eine Annäherung die Fantasie frei von Leuten wie uns, die sich mit Geopolitik beschäftigen, in Thinktanks oder auch halt Journalisten. Denn das könnte wirklich Auswirkungen auf ganz, ganz viele Länder in der Region haben. Nicht nur auf Saudi-Arabien und Iran, sondern auch auf Jemen, Syrien, Libanon, Irak. Die Liste ließe sich fortsetzen.
Okay, damit ist einmal der Horizont skizziert und jetzt schichten wir das nochmal im Einzelnen ab und machen vielleicht nochmal diesen Schritt zurück. Du hast es gerade schon gesagt, Saudi-Arabien und Iran werden immer wieder als Erzfeinde bezeichnet und gesehen. Worauf geht das zurück?
Ja, wir müssen tatsächlich ein bisschen ausholen und zurückgehen ins Jahr 1979. Übrigens, es gibt einen Historiker, Frank Bösch, der dieses Jahr mit dem schönen Titel Zeitenwende tituliert. Das gilt ganz auf jeden Fall für Iran und Saudi-Arabien. 1979, das war das Jahr der islamischen Revolution im Iran. Die brachte Ayatollah Khomeini an die Macht und der hat sehr schnell klargemacht, dass er seine Revolution, seine Vorstellungen von einem islamischen Regime auch in die Nachbarländer exportieren möchte. Der Iran als schiitische Großmacht, das ist in Saudi-Arabien, die sind wiederum Sunniten und dort stehen die heiligsten Stätten des Islam, da ist das ziemlich böse aufgestoßen. Saudi-Arabien hat dann auch 1979 damit begonnen, die eigenen sehr fundamentalistischen Vorstellungen von Islam in anderen Ländern stark zu machen, mit Geld, mit Schulen etc. Und diese Rivalität hat dann dazu geführt, dass im Prinzip seit mehr als 40 Jahren bei fast allen Konflikten im Nahen und Mittleren Osten beide Länder auf unterschiedlichen Seiten standen. Direkt im Krieg waren sie zwar nie, aber zum Beispiel in Syrien und Jemen, da standen oder stehen sie über Milizen und Verbündete auf verfeindeten Seiten.
Interessanter Rückgriff also auf diese andere Art der Zeitenwende, von der du uns da jetzt gerade erzählt hast. Und diese Erzfeindschaft, deren Wurzeln du gerade nochmal skizziert hast, bröckelt die jetzt wirklich?
Das müssen wir mal abwarten, sagen wir Journalisten ja gerne, wenn wir es ehrlich gesagt nicht so genau wissen. Beide Länder wünschen sich zunächst einmal mehr Ruhe im eigenen Land. In Saudi-Arabien, da gab es immer wieder Drohnenangriffe, meist durch Milizen, die vom Iran unterstützt werden, etwa die sogenannten Houthi-Milizen im Jemen, aber auch aus Gruppen, die im Irak aktiv sind. Und Saudi-Arabien hofft jetzt natürlich, dass diese Angriffe aufhören. Und 2019, da gab es auch noch einen ganz, ganz groß angelegten Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien. Das hat das Land sehr stark getroffen. Und eigentlich will sich das Regime dort unter Führung des Kronprinzen Mohammed bin Salman mehr auf die eigene wirtschaftliche Entwicklung konzentrieren. Es gibt da diesen Begriff der Vision 2030, das heißt weg vom Öl und auch andere Einnahmequellen erschließen. Und da ist eine schlechte Sicherheitslage natürlich immer Gift dagegen.
Man will ein bisschen mehr Ruhe voreinander haben.
Genau, und man hofft auf die wirtschaftliche Dividende des Ganzen. Auch der Iran erhofft sich da ganz viel. Das Land steht ja unter westlichen Sanktionen. Und wenn es nun fast so etwas wie eine Partnerschaft geben könnte mit dem ölreichen Saudi-Arabien und auch anderen Ländern am Golf, dann hätte der Iran da wirklich ziemlich viel zu gewinnen.
Und jetzt hast du den Bogen ja schon geschlagen, den ganz großen Bogen zu den beiden Kriegen, zu den beiden großen und jetzt schon langen Kriegen in der Region, in Syrien und im Jemen. Was haben die beiden Konflikte mit diesem Handschlag da heute in Peking zu tun?
Also das ist erstmal nur eine Hoffnung. In der Vereinbarung, die in Peking geschlossen wurde, da ist davon gar keine Rede. Aber die Zusammenhänge liegen schon auf der Hand. Das ist wie so ein Spiegelbild, wie Saudi-Arabien und Iran in beiden Kriegen beteiligt sind, direkt oder über verbündete Milizen. Im Jemen, da führt Saudi-Arabien an der Seite der eigentlichen jemenitischen Regierung Krieg gegen diese Houthi-Milizen, die ich schon genannt hatte. Die wiederum sind mit dem Iran verbündet und bekommen auch Waffen aus dem Iran. In Syrien, da steht der Iran an der Seite der Regierung von Bashar al-Assad in Damaskus, direkt mit Beratern der iranischen Revolutionsgarden an der Seite von diesem Regime und auch über andere bewaffnete Gruppen, die libanesische Hisbollah wäre da zu nennen. Und in vielen Jahren des Krieges, da war Saudi-Arabien auf der anderen Seite. Der hat ja 2011 begonnen und Saudi-Arabien hat lange Gegner des Assad-Regimes unterstützt, finanziell oder auch mit Waffen. Es gibt aber seit einigen Monaten ein bisschen Bewegung, da sendet Saudi-Arabien Signale aus, dass es sich dem Assad-Regime annähert.
Also du skizzierst es so, dass quasi beide Seiten einen Weg raussuchen aus diesem Krieg. Aber wenn man aus Krieg raus will, was ist daran dann eigentlich kompliziert? Man kann aufhören zu kämpfen.
Es scheint so einfach, aber es ist dann doch komplizierter, wenn die eigene Sicherheitslage bedroht ist oder zumindest eine Regierung fühlt, dass die eigene Sicherheitslage bedroht ist. Also zumindest für den Jemen sehe ich das so, da sucht Saudi-Arabien schon länger so einen Ausweg. Und so ganz genau weiß Saudi-Arabien nicht, warum sie dort eigentlich noch Krieg führen und wie sie diesen beenden können. Und es gibt seit ein paar Monaten oder Wochen hoffnungsvolle Zeichen, dass da wirklich im Jemen was in Bewegung kommt. Nächste Woche sollen Gefangene der verschiedenen Kriegsparteien ausgetauscht werden. Vor einem Jahr schon gab es einen Waffenstillstand, der wurde im Oktober zwar nicht verlängert, aber so heftig wie vorher ist der Krieg seither auch nicht. Und mit etwas Vorsicht kann man schon damit rechnen, dass sich da was ändert, aber so ganz allein hat Saudi-Arabien das auch nicht geschafft.
Jetzt lass uns diesen Vermittlungsprozess noch mal ein bisschen genauer anschauen, der da jetzt in Gang ist. Saudi-Arabien ist ja traditionell ein enger Verbündeter der USA. Warum kommt jetzt China wiederum als Vermittler da ins Spiel?
Ja, ganz einfach gesagt, weil es nicht die USA sind. Das wäre Teheran überhaupt nicht zu vermitteln gewesen. Aber noch mal kurz zurück. Es gab schon in den letzten Jahren immer mal wieder so Ansätze, dass Saudi-Arabien und der Iran an einen Tisch kommen. Die wurden dann vermittelt durch den Irak oder den Oman. Aber da fehlte das Gewicht einer politischen Großmacht, damit diese Gespräche wirklich ein Ende gefunden haben. Und ich habe ja gesagt, in diesem Fall konnten es die USA nicht sein, weil die Regierung im Iran, das islamische Regime, die USA als großen Satan ansieht und eine Vermittlung aus Washington niemals akzeptierte. Die sprechen ja noch nicht mal direkt miteinander. Und da kamen dann noch zwei Sachen dazu, nämlich dass Saudi-Arabien auch so seine Vorbehalte hat gegenüber Washington. Die trauen der Regierung von Präsident Biden nicht mehr so ganz und sie trauen ihr auch nicht so ganz zu, Konflikte in der Region zu lösen. Und dann kam plötzlich China, so etwas wie ein Knotenlöser. Und ganz klar, das ist allen drei Ländern auch ziemlich wichtig, sowohl Iran, Saudi-Arabien und China, dass man mit dieser Vereinbarung mitteilen kann, wir schaffen diplomatische Erfolge auch ohne die USA.
Ist natürlich auch ein ziemlich deutliches Feedback in Richtung von Washington, muss man sagen. Wir haben jetzt im ersten Teil dieser Folge von der Tag natürlich schon ausführlich gesprochen über den Besuch von Ursula von der Leyen und Emmanuel Macron. In Peking ist heute ja ein anderes großes Thema dieses Tages, aber jetzt nochmal aus deiner Region nach China blickend. Welche Rolle sieht man da?
Naja, sowohl im Iran als auch in Saudi-Arabien, und ich beziehe das jetzt mal auf die Regierung, nicht unbedingt auf die Bevölkerung, ist man von einem chinesischen Prinzip sehr angetan. Niemand soll sich in innenpolitische Konflikte eines Landes einmischen. Also Teheran sagt, die Protestbewegung im eigenen Land, die ja ausgelöst wurde durch den Tod von Mahsa Amini in Gewahrsam der Sittenpolizei, das geht niemandem etwas an. Und auch nicht, wie wir sie niederschlagen, diese Proteste. Ähnlich ist es in Saudi-Arabien. Die Regierung dort möchte sich auch von keinem anderen Land vorhalten lassen, wie schlecht die Situation der Menschenrechte ist und dass jede Form von politischer Opposition unterdrückt wird. Und von China müssen sie da definitiv weniger befürchten als von Staaten des Westens.
Interessante Parallele dann in der Tat, so in der Idee der Staatsführung. Wenn wir jetzt nochmal weiter gucken in den Iran, haben wir aus dem Land ja in den letzten Wochen viel gehört, immer wieder rund um die Protestbewegung und natürlich das andere große Thema, das so im Hintergrund ja schon seit Jahren schwelt, der Streit um das Atomprogramm. Wenn wir aber bei der Protestbewegung mal bleiben, gibt es da dann jetzt eine Rückkopplung auf die Politik im Land? Wenn ich an den Schulterschluss an Saudi-Arabien denke, da ist meine erste Assoziation nicht unbedingt mehr Freiheiten für Frauen.
Ganz sicher nicht, aber in Saudi-Arabien gab es zuletzt immer wieder Stimmen, die sehr lautstark auf die Situation im Iran hingewiesen haben. Nicht in Saudi-Arabien selbst, sondern in Exilmedien, also saudischen Medien oder genauer gesagt iranischen Medien, die von Saudis in Teilen finanziert wurden, wo die Leute diese Protestbewegung ein bisschen angeheizt haben im Iran. Nicht wegen der Situation der Frauen, sondern weil der Iran halt der große Konkurrent war. Und da hofft Iran natürlich, dass das jetzt aufhört.
Okay, aber für die Protestbewegung als solche heißt es dann erstmal nichts Gutes, aber auch nichts Schlechtes. Kann man das so sagen?
Ich würde definitiv sagen, es heißt nichts Gutes.
Okay, Botschaft ist angekommen. Nochmal jetzt der ganz große Bogenschlag. Ich habe vorhin in der Vorbereitung einen Artikel von deiner Kollegin Anna Osius gesehen im Studio Kairo. Die hat ihren Artikel überschrieben mit Neuer Nahosten? Fragezeichen. Ist natürlich die ganz große Vision. Glaubst du, das ist die Weichenstellung jetzt in diese Richtung?
Na mal langsam. Das Fragezeichen sollten wir noch eine ganze Weile stehen lassen. Noch haben wir tatsächlich nicht viel mehr als den Handschlag und die vereinbarte Annäherung zweier ziemlich autoritärer Staaten. Und wenn wir jetzt mal auf die Kriege gucken, Jemen und Syrien hatte ich ja schon genannt, selbst wenn sich da Saudi-Arabien zurückziehen sollte, wenn der Iran, was noch fraglicher ist, sich auch weniger einmischen würde, dann sind diese Kriege noch längst nicht vorbei. Da gibt es auch interne Konflikte in allen Ländern, die diesen Krieg befeuern. Und die sind nicht beendet, nur weil sich die beiden Großmächte irgendwie annähern.
Moritz Behrendt in Kairo, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen und Informationen.
Sehr gerne.
Und das war der Tag heute am 6. April 2023. Auch von mir nochmal sehr herzlichen Dank für das tolle Feedback, das wir bisher schon bekommen haben auf unsere Frage, wo der Tag vielleicht ein Fresh-Up braucht. Wir lesen das alles ganz genau, auch wenn ich vorab schon mal gestehen muss, dass wir es vielleicht nicht schaffen werden, jedem und jeder auch zu antworten. Schon mal vorab hier die Bitte um Verständnis. Wir wollen uns Mitte des Jahres ja nochmal genauer über unseren Podcast beugen, gucken, was gut läuft, wo vielleicht aber auch noch ein bisschen Luft nach oben ist, was vielleicht auch fehlt. Und was ich aber schon mal verraten kann, Philipp May, der hat ja in der letzten Woche über das hier laut nachgedacht.
Danke auch an Sie, euch. Ich weiß gar nicht so genau, ob wir uns duzen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das nach mittlerweile 5,5 Jahren Deutschlandfunk der Tag.
Wir sehen da jetzt in den Rückmeldungen einen sehr klaren Trend zum Du. Duzen euch ja auch schon ab und zu mal. Vielleicht gehen wir ja auch in diese Richtung, es sei denn, dass Sie jetzt alle per Mail protestieren. Wie gesagt, wir freuen uns über jeden Input, nicht nur zum Duzen oder Siezen. Alles bitte an dertag@deutschlandfunk.de. Über die Feiertage gibt's von uns jetzt keine neuen Episoden, aber von mir jetzt noch den Hinweis auf einen Podcast, den ich sehr spannend finde, der aber was ganz anderes macht als wir. Dreimal besser heißt der Podcast, der richtet sich an alle, die mal Pause machen wollen von den Negativmeldungen. Genau da setzen die KollegInnen vom Bayerischen Rundfunk an. Die gucken zwar auch auf Probleme, bieten dann aber auch in jeder Episode gleich drei Lösungsmöglichkeiten an. Zum Beispiel zur Frage, was die Stadt der Zukunft braucht oder wie wir mehr vom Trinkwasser haben. Gibt's morgen die neue Episode. Die und alle anderen sind zu finden in der ARD-Mediathek. So, jetzt bin ich alles losgeworden, was ich vor Ostern noch sagen wollte. Mit mir im Team waren heute Eleonore Grauwack und Moritz Küpper. Ich bin Sandra Schulz. Wir wünschen eine gute Zeit und schöne Feiertage. Und tschüss.